Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem meisterlichen Madrid. Draußen scheint die Sonne, ich habe ein nettes Wochenende hinter mir. Und ja, vielleicht hat es der eine oder andere ja mitbekommen, Real Madrid ist Meister geworden, falls das immer noch nicht ganz klar ist. Ja, 35 La Ligas jetzt bei Real Madrid, da die Rekordmeisterposition ausgebaut. Aber wir haben später noch ein paar Themen, wie die meisten Titel, wer da jetzt wie viele hat. Wir wollen später noch über den Passillo reden, Cibeles, Ballon d'Or, Abstiegskampf, Barcas Zukunft. Aber das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe auch jemanden bei mir, der mir jetzt bestimmt ein paar Glückwünsche aus Nürnberg rübersendet. Morgen, Herr Troika.
Morgen, Herr Kern. Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich an alle Madridistas da draußen, an Real Madrid und auch an dich, zähneknirschend.
Ja.
Felicidades, enhorabuena für zur 35. Meisterschaft an Real Madrid, an den Madridismo.
Danke.
Ich glaube, wir können uns, wir sind uns da einig, unterm Strich die verdiente, fast schon konkurrenzlose Meisterschaft mit Blick auf die Tabelle. Lecco mio, 15 Punkte ist eine Hausnummer, ist ja traurig ein bisschen für die Konkurrenz,
ja,
dass man so gar nicht mithalten konnte. Also wirklich komplett ungefährdet. Bei Barca hoffte man ja so ein bisschen hinten raus, dass es wenigstens ein bisschen enger wird, dass man nochmal angreift. Natürlich viele Worte der Hoffnung, auch wenn da so nicht so viel dahinter steckt, aber ich glaube, man hat im Barcelonismus schon gehofft, dass man ein bisschen rang klettert, dass es wenigstens, mein Gott, dann sind es halt 6 Punkte, 5, irgendwie sowas, vielleicht 4, ne, dass man halbwegs dran ist, aber 15 Punkte ist, ja, eine Watschen von Real Madrid an den Rest der Liga, würde ich sagen.
Ja, und das am fünftletzten Spieltag, das gab es auch ewig nicht mehr. Ich glaube, Real hat es zuletzt 1990 geschafft, Barca zuletzt 1998. Das ist jetzt gar nicht so, dass das so oft vorkommt in La Liga, weil man ja doch eher mal im Gegensatz zur Bundesliga einen Zweier- oder auch mal einen Dreierkampf hat. Da war ja auch in der letzten Saison, ich glaube noch am drittletzten Spieltag, hatte theoretisch noch Sevilla irgendwie mathematische Chancen, hat sich Atletico am letzten Spieltag erst entschieden mit vollem Drama, aber jetzt eben Real Madrid mit einem souveränen, sehr auch verdienten, sehr schönen 4-0-Sieg gegen Espanyol da die Liga eingetütet. Das war soweit fein. Darüber reden wir eben heute, über die Meisterschaft. Wir haben noch auch ein bisschen das Thema Barcas Zukunft. Da kam vom Nikola eine Frage. Wir müssen einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Erik Zenkert. Der hat mir jetzt noch nicht geantwortet, welcher Fan er ist, aber er ist als VIP bestimmt auch in unserem Discord-Channel schon dabei. Dürfte da jetzt ein neues Gesicht mit dabei sein. Also wer hier den VIP-Status bei uns hat, darf im Discord-Channel mitmachen. Wir machen später natürlich auch nochmal Abstiegskampf. Da gab es auch nochmal eine kleine Bewegung. Alavés an Levante vorbei, aber ob das jetzt was zu bedeuten hat, mal schauen. Aber machen wir vielleicht generell nochmal Real Madrid, inwiefern die Meisterschaft jetzt verdient ist. Wenn man so auf die Tabelle schaut, hat man erstmal die klaren Sachen, wie Real Madrid hat die beste Offensive mit 73 Toren, Sevilla ist die beste Defensive mit 28 Gegentoren, aber dann kommt schon Real Madrid mit 29 und nicht so wie die Blancos drauf sind, so wie Sevilla drauf ist. Es gab ein 1-1, ich habe es richtig getippt gehabt, jetzt am Wochenende könnte sich auch da noch das verschieben. Real hat insgesamt nur 3 Spiele verloren, aber 25 gewonnen. Wenn man da schaut, wer so die zweitbeste Mannschaft ist mit den zweitmeisten Siegen, das ist Barca mit 19, auch da nicht mal die 20 erreicht. Natürlich bestes Heimteam, bestes Auswärtsteam, bestes Team der Hinrunde, bestes Team der Rückrunde. Also Real Madrid dominiert überall, auch wenn man ein bisschen Statistiken anschaut hinsichtlich Abschlüsse, hat Real die meisten 17 im Schnitt. Barca folgt auf Platz 2 mit 14. Es ist auch so das fairste Team der Liga mit den wenigsten Karten, den wenigsten Foulspielen auch, nur 10 Stück pro Partie. Da kann sich der FC Valencia noch eine Scheibe abschneiden. Die besten Passgeber, 89%, kommen durchschnittlich an. Also da ist es durchweg, ja, gibt es da keine andere Sache, dass man irgendwie glaubt, nicht Real Madrid hätte die Meisterschaft verdient. Und natürlich auch, es wird der Pichichi wird von Real Madrid kommen, Benzema 26 Ligatore, das ist beeindruckend. Man hat auch das beste Liga-Duo, Vinicius hat ja auch irgendwie noch 14 Tore und dann teilen sich beide noch 19 Vorlagen in der Liga, das ist einmalig. Man hat generell unter den 15 besten Torjägern sogar noch einen dritten Spieler, jetzt Asensio auch zum ersten Mal überhaupt 10 La Liga-Tore, das hat er auch noch nie geschafft, also überall ziemlich beeindruckend. Torhüter, Thibaut Courtois spielt auch eine herausragende Saison. Aber jetzt kommt die Quizfrage, Alex. Thibaut Courtois hat nur 14 weiße Westen von 34 Einsätzen. Es gab noch einen, der noch mehr weiße Westen hat. Was meinst du, wer?
Ja, muss ich auf Bono gehen, ne?
Na, ist ein guter Tipp, weil die beste Defensive war. Ja. Aber nee, Bono hat nur 12 weiße Westen von 28 Partien. Wird ja auch öfter mal rotiert mit Dimitrovic. Es ist eine Mannschaft, die gar nicht weder viele Tore macht, noch viele kassiert. Es ist Real Sociedad.
Ich wollte gerade sagen, ich war mir sicher, dass es eine Fangfrage ist und dass es nicht Bono ist, ja. Aber das ist einfach spontan denkst du dann natürlich, ne, ja, die Mannschaft, man. die ständig oder die beste Abwehr hat, die ist es. Aber es stimmt, wir hatten es ja öfter thematisiert, Real Sociedad bekommt ja nie Heimgegentore. Sie hätten ja beinahe einen Vereinsrekord aufgestellt. Ich glaube, wenn sie gegen Barca auch das zu Null gehalten hätten, hätten sie keine Ahnung wie viel, 5, 6, 7, 8, 9 Heimspiele, whatever, in Folge ohne Gegentor. Und es sind ja zu Hause ja auch nur die, sind es 8, glaube ich, 8 Gegentore, die Real Sociedad, oder 7 kassiert. Und deswegen eigentlich hätte man da auf Remiro kommen können, ne?
Genau. Ja. Alex Remiro da zu Hause, jetzt habe ich die Tabelle doch hier, 7 Gegentore, meine Güte, aber auch nur 12 gemacht in 17 Heimspielen, das ist schon überschaubar. Jetzt immerhin auswärts bei Rayo 1-1 gewesen, da mussten sie mal kassieren, aber der hat wirklich von 30 Spieltagen, wo er gespielt hat, 18-0, das sind 60%, das ist schon mal spektakulär. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob da die Zamora-Trophäe nur anhand der weißen Westen entschieden wird oder generell einfach für Leistung oder generell wenigste Gegentore, ob da noch Thibaut Courtois-Wörtchen mitreden kann.
Oh, da bin ich. Ich hätte eigentlich gedacht, das sind die wenigsten Gegentore. Ja. Aber jetzt, wo du es erwähnst.
Ja, ne? Letztes Jahr war das ja eindeutig. Jan Oblak war, glaube ich, in allen Statistiken.
Nicht, das ist doch. Da müsste man googeln. Also, ich hatte auf dem Schirm, dass es die wenigsten Gegentore sind. Aber das mit den weißen Westen wäre natürlich fast noch einleuchtender. Ja, reichen wir nach.
Ja, schauen wir mal. Aber so eben verdiente Meisterschaft hast du jetzt auch nicht so viel wahrscheinlich zu ergänzen.
Was soll ich da ergänzen? Hast das ja, die Zahlen sprechen für sich. Die Tabelle lügt ja nicht, Herr Kern, ne? So heißt ja so schön und es ist ja so. Die Tabelle in einer Liga, die ist ehrlich. Das ist das Spiegelbild der gesamten Saison. Die lügt nicht anders als Pokalwettbewerbe. Vor allem natürlich Champions League, wo du dich immer ein bisschen durchwursteln kannst. Auch da natürlich der Blick auf Real Madrid. Ja. Die wursteln sich nämlich schon ziemlich durch ins Halbfinale, weil du eben gute Minuten brauchst, ne? 20 gute Minuten reichen in einem Spiel über 180 Minuten, um PSG rauszuwerfen, um ein Beispiel zu nennen.
Genau.
Und in La Liga ist das anders. Da wird halt der belohnt, der konstant ist, der konstant gut ist, der konstant über 38 Spieltage punktet. Und deswegen ist die La Liga die fairste, oder ist die eine Liga grundsätzlich eine Meisterschaft der fairste Titel, den es gibt im Fußball. Und da sprechen die Zahlen die klarste Sprache, die es gibt. Du hast ja alle Statistiken aufgezählt. Von daher nochmal Congratulations. Das ist der ganz klar verdiente Meistertitel.
Ja, ist dann aber auch irgendwo eine überraschende Meisterschaft. Also vor der Saison hat man, glaube ich, beide Atletico als Meister getippt, dass es die Titelverteidigung gibt, einfach Atletico den besten Kader aller Zeiten hat und einfach das auch fußballerisch eine gute letzte Saison war, aber so stark, wie die eingebrochen sind, das war jetzt, glaube ich, die 9. Niederlage. So viele gab es noch nie unter Simeone. 8 Stück war bisher der Höchstrekord, Tiefswert von der Saison 12-13. Gab es jetzt aber irgendwie, Atletico war nicht gut genug, Barca war nicht gut genug, viele Teams waren nicht gut genug, Sevilla haben auch oft gesagt, die sind Zweiter, aber einfach kein meisterliches Team und im Endeffekt da Real Madrid ist nicht nur deswegen Meister geworden, aber 15 Punkte Vorsprung zeigen auch einfach, dass Real da genauso konstant ist und auch die Offensive besser läuft. Es gab da vielleicht im Frühjahr oder so einen kleinen Hänger mal, dass es da offensiv nicht so ganz gut lief, dass die Rotationen ein bisschen ausgeblieben sind, aber da hat mittlerweile ja jetzt mit einer BF fertigst du Espanyol mit 4-0 ab. Das ist auch alles soweit in Ordnung. Nicht zu hoch, nicht zu wenig. Aber auch da hat mittlerweile Ancelotti wieder den Kader im Griff und jetzt eben Ancelotti die Legende 5 Meisterschaften gewonnen, alle in unterschiedlichen Ligen, in den 5 Top-Ligen. Keiner hat das geschafft bisher, das ist schon mal stark. Und auch, er hat jetzt 6 unterschiedliche Titel mit Real Madrid gewonnen, das gab's auch noch nie. Also Zidane hatte auch in Anführungszeichen nur 5 unterschiedliche Titel, natürlich ein paar mehr irgendwie, 3-mal Champions League, aber 6 unterschiedliche, auch das ist ein Rekord. Und da eben Carlo Ancelotti, ist irgendwie immer noch ein bisschen überraschend, weil er so ein bisschen, der Übergangstrainer ist, gar nicht so viel anders gemacht hat. Es spielt meistens immer noch das gleiche Mittelfeld, aber weiß nicht, was er aus Benzema, aus Modric noch rausgeholt hat, wie er Vinicius auf ein neues Niveau gehoben hat. Da ist einfach sehr, sehr viel, sehr richtig gelaufen und auch da eben Chapeau an den Mister, an den Monsieur für für sein Denkmal fast ein bisschen.
Ja, vor allem das, hast du das Bild gesehen mit der Brille und der Zigarre? Richtig geil, der coole Hund, ne?
Coole Hund.
Das war echt ein geiles Bild. Ja, Rekord in Europa, Titelrekord von Ancelotti, muss man auch den Hut verziehen, wobei kleiner Fleck auf der weißen Weste, er hat ja gar nicht so viele Meisterschaften gewonnen. Nö. Ich glaube, es sind ja nur fünf in 20 Jahren
oder ja, in sowas. Italien auch nur eine, da denkt man auch mit Milan also, hat er irgendwie, ne.
Das ist das Komische, sein Meisterschaftsrekord, obwohl er ja ständig Top-Teams coacht, ist gar nicht so gut, nichtsdestotrotz diese historische Marke aufgestellt. Mhm. Also eigentlich kannst du schon sagen, naja, der war bei Milan, er war bei Real, logischerweise bei PSG, bei Chelsea, bei Bayern. Da kann man eigentlich ein bisschen mehr gewinnen, wenn man ständig bei Top-Teams ist. Ja. Also so ein bisschen fast schon für mich zweischneidig. Absolut krasser Rekord, vielleicht für die Ewigkeit auch, aber gleichzeitig denkt man sich trotzdem immer, naja, wenn, stell dir vor, Zidane oder Pep oder Klopp oder wer auch immer geht, wirklich zu den 5, 6 besten Teams in all den Ligen. Da würde ich schon behaupten, der gewinnt mehr Titel und auch mehr Meisterschaften. Aber nichtsdestotrotz, das soll ja die Leistung nicht schmälern. Nur es war mir aufgefallen, weil ich einen Tweet gesehen habe, dass er unterm Strich eben doch ganz wenig Meisterschaften eigentlich gewinnt dafür, dass er ständig bei Top-Teams ist.
Ja.
Also ein bisschen kurios finde ich das.
Irgendwie ja, aber ja, er genießt einfach. Man hat gesehen, wie sehr er die Saison schon genossen hat. Hat ja bei jedes Mal, wenn er es gefragt wurde, wie das mit dem Comeback war, so der Anruf kam überraschend von Real Madrid. Real Madrid hat ja auch andere Kandidaten mit Allegri, konnte ein bisschen geguckt, sind Nagelsmann oder Pochettino frei. Nee, dann versuchen wir es nochmal bei einem ehemaligen. Aber ja, das hat sich dann irgendwie als richtig herausgestellt für Florentino Perez, weil er den Verein schon kennt, weil er weiß, wie er mit den Spielern redet, weil er genauso ein gutes Verhältnis hat, was man jetzt gesehen hat. So, vielleicht hast du dieses Video gesehen auf dem Meisterschaftsbus, wo so Benzema auf die Schulter antippt und irgendwie und dann täuscht er so von der anderen Seite an und verarscht ein bisschen Benzema und da gibt es irgendwie so ganz viele Szenen, wo man einfach merkt,
das ist einfach gesehen, ein cooler Typ. Ja, das ist ein cooler Hund, aufgezockter Hund. Kommt, glaube ich, auch gut an bei Spielern im fortgeschrittenen Alter, glaube ich, wenn er dich nicht mehr peitscht und nervt und ne, und hier mit seinem Wahnsinn in den Wahn treibt oder so, sondern halt durch Handauflegen ein bisschen kumpelhaft, onkelhafter coacht und ja, es klappt ja bei sehr vielen Spielern, nicht bei allen natürlich, ich glaube Eden Hazard und Gareth Bale sind vielleicht nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen, Luka Jovic wahrscheinlich auch nicht, also es gibt wahrscheinlich auch Spieler, die vielleicht unter einem anderen Trainer anders, besser funktioniert hätten oder bessere Rollen gehabt hätten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass der Umgang mit diesen Spielern vielleicht nicht der optimalste ist, aber offenbar der Umgang mit Casemiro, mit 15, Kroos, 16
Spielern ist es top.
Modric, Benzema, absolut wow. Also das funktioniert richtig gut. Und auch Marcelo hat ja Bock, noch ein Jahr länger zu bleiben, habe ich gehört. Also dem macht es auch Spaß unter Ancelotti.
Ja, der will irgendwie auch noch nicht aufhören, das ist schwierig. Also ich wollte nur noch sagen, Jovic, Hazard, Bale, ja, hast du irgendwo recht, aber immerhin hat man bei Jovic und Hazard gesehen, dass die sich aufreuen, dass die mitgefeiert haben, dass sie überhaupt dabei waren, anwesend waren, nicht wie Gareth Bale, der dann irgendwie sagt, ich konnte mit meinem Rücken nicht, ja komisch, ein Abschlusstraining warst du noch normal dabei, da ist so viel Kurioses
passiert. Absolutes No-Go für mich.
Also respektlos das ist, gegen den Mitspieler.
Das ist auch wirklich... Weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Das hat was von fauler Apfel, muss ich ehrlich sagen.
Es ist so.
Ohne, dass ich jetzt ihm dazu nahe treten will, weil er wurde auch, glaube ich, sehr schlecht behandelt, auch von den Fans.
Und es ist viel passiert die letzten Jahre.
Es ist viel passiert. Ausgepfiffen werden geht gar nicht. Coutinho wurde im Camp Nou ja beispielsweise auch ausgepfiffen. Das geht für mich gar nicht, dass man den eigenen Spieler auspfeift. Und Coutinho ist ja keiner, der jetzt in Champions League Finals oder Pokalfinals Tore geschossen hat.
Legende ist,
Also eigentlich ja schon eine Legende, aber es ist komisch, dass so mit ihm umgegangen wurde. Ja, und offenbar führt das dazu, dass er gar keinen Bock mehr auf Mannschaft und Verein hat, nicht mal bei einer Meisterschaft auftauchen. Also das geht gar nicht für mich. Da musst du auch irgendwie professioneller sein, denn das ist für mich unprofessionell, ohne Wenn und Aber, was Bale da macht.
Einfach den Schneid haben, dabei zu sein. Du stehst ja nicht mehr im Vordergrund, du wirst ja nicht im Stadion irgendwie durchgerufen, wie bei einer richtigen Feier im Bernabéu, wo irgendwie jeder nochmal die Aufmerksamkeit auf dich hat. Sei einfach dabei, du musst auch gar nicht groß irgendwie hüpfen und feiern und saufen, einfach nur da sein, aber nicht mal da für den Schneid haben, das ist schon echt. Zeigt, was da in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, dass er immer seinen Fokus irgendwo hatte bei Wales und irgendwie verletzt bei Real und dann kommt er zur Nationalmannschaft wieder da. Dass er es noch kann, zeigt er ja bei der Nationalmannschaft, aber er will halt nicht, hat längst abgeschlossen. Und jetzt ist es gut, dass der Vertrag ausläuft. Hazard und Jovic sind dann nochmal ein anderer Fall. Mal gucken, ob was in denen noch drinsteckt an Ehrgeiz, irgendwie, ob man die verkaufen kann und bla. Du hattest Marcelo angesprochen. Auch da absolute Legende. Ich hatte schon einen Artikel vorbereitet, von wegen, er ist jetzt der meistdekorierte Spieler in Real Madrids Historie.
Das wusste ich nicht.
Bisher der ehemalige Ehrenpräsident Francisco Paco Gento mit 23 Trophäen. Ist ja auch der Spieler mit den meisten Europapokalen, 6 Stück. Und jetzt eben Marcelo, 24. Mit der Supercoppa hat er ausgeglichen und da jetzt einen mehr. Und das zeigt einfach so den großen Unterschied zu so, was Gento und Marcelo sind, einfach auch so liebe Kerle irgendwie, die gar nicht so, weiß nicht, super ehrgeizig sind, arrogant sind, sondern wissen, dass der Club größer ist. Und dann hast du auf der anderen Seite Spieler, die diese Chance verpasst haben. Sergio Ramos wollte mehr, hat gedacht, er sei größer. Cristiano wollte auch noch woanders Titel sammeln, hat er ja gemacht. Di Stefano ist auch nicht ganz im Schönen gegangen, damals in den 60er Jahren von Real Madrid. Aber eben so Spieler wie Gento, wie Marcelo, die haben da eben sich unsterblich gemacht. Keiner hat mehr Titel gewonnen. Also da auch Chapeau an Marcelo. Und ich bin gespannt, ob man jetzt doch noch irgendwie ihm ein Jahr schenkt. Klar, wenn man da das Gehalt reduzieren kann und sagt, hey, du machst eh nur noch 1 von 20 Spielen vielleicht, wenn es wirklich um nichts geht, weil er sportlich ist schon überschaubar ist, sein Defensivverhalten auch. Aber er kann ja als Typ einfach noch so wichtig sein, als Mentor für die jungen Brasilianer. Aber ich glaube, da wäre es schon gut, wenn er irgendwie im Sommer selbst einsieht, vielleicht die Karriere zu beenden, weil sportlich vielleicht auch nicht mehr reicht. Oder was denkst du?
Ja, ich glaube, sportlich reicht schon noch, jetzt nicht unbedingt für Real Madrid, aber für eine Vielzahl anderer Vereine absolut. Ob das jetzt in La Liga ist oder mein Gott, in Brasilien, dann kannst du ja eh noch 4 Jahre weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Marcelo jetzt?
432.
Gar nicht so alt, dass du sagst, dass du die Karriere beenden musst, sondern der kann
33 doch damit.
Kann absolut noch geil zocken, und nochmal, in Brasilien spielt er noch 5 Jahre locker. Also Dani Alves hat mit 38 in Brasilien noch gespielt und ist dann zu Barca zurück, oder mit 39 sogar. Also in Brasilien spielen ja eh die Spieler immer ewig, von daher würde ich nicht sagen, er soll die Karriere beenden. Die Realkarriere, das ist vielleicht was anderes, das mag ich mir auch gar nicht, mag ich gar nicht einschätzen, will ich mir nicht anmaßen, dass ich da sage, er ist nicht mehr gut genug oder, weiß ich nicht, zu wenig gesehen, er spielt ja auch sehr selten, ne? Ab und zu mal eingewechselt und so. Das weiß ich nicht, aber Karriere beenden würde ich sagen, nö, da könnte auch in die Bundesliga und da noch bei BVB noch ab und zu mithelfen, und er würde denen, glaube ich, schon helfen. Also.
Aber wem musst du denn noch was beweisen? Wo willst du denn jetzt nochmal irgendwie, es wie Alaba es nochmal allen zeigen, hey, ich habe in mir steckt immer noch was, aber Alaba ist 29, jetzt mit Marcelo wird im Mai jetzt 34, kannst doch hier als Legende zurücktreten, deine Karriere beenden, wirst direkt im Club aufgenommen, dann als, keine Ahnung, Botschafter, Maskottchen, irgendwie, du wirst in dem Club erhalten bleiben, der Familie geht so gut in Madrid, sein Sohn spielt in der U13 von Real, ist auch ein ganz guter Torjäger und Knipser, also warum solltest jetzt nochmal wie Roberto Carlos damals in die Türkei wechseln, um dann irgendwie zu merken, ach, so geil ist es auch nicht. Oder Abeloa hätte auch hier bei Real seine Karriere beenden, hat dann noch ein halbes Jahr bei, ich weiß gar nicht mehr, West Brom oder so gespielt, war irgendwie auch nichts Gutes, und dann hat er seine Karriere beendet, weil er gemerkt hat, ach, so auf dem Niveau kann er nicht mehr mithalten, und bin gespannt, was da passiert, aber mein Tipp wäre Karriereende, weil er auch mittlerweile so viele Business-Sachen hat mit Schmuckkollektionen und Friseurläden und bla, also bin ich gespannt. Ein Thema wäre noch Karim Benzema. Jetzt, was ist es, 42 Saisonspiele, 42 Tore. Was meinst du, wie viele Ballon d'Or-Chancen hat er da? Oder muss das Champions-League-Finale bei rumkommen? Das sag ich nämlich. Er muss schon mindestens ins Finale kommen, um Ballon d'Or zu gewinnen.
Weiß ich gar nicht, ob er das muss, um ehrlich zu sein. Ja. Also meine Stimme hätte er. Habe ich aber bei Twitter auch schon vor ein paar Tagen. Ich glaube, nach dem CL-Hinspiel gegen City habe ich es wahrscheinlich getweetet. Ja. Für mich ist er da die Nummer 1 auf meinem Zettel, oder wenn ich jetzt 3 Spieler nennen müsste, würde er auf jeden Fall, also die Top 3, ne, ja, wäre auf jeden Fall in den Top 3 ohne Wenn und Aber, und ich glaube, ich hätte ihn auch auf 1, weil er, also Toranzahl ist das eine, und viel wichtiger ist ja, welche Tore du schießt. Ja. Und es ist eben nicht das 4-1 gegen Levante oder das 7-2 gegen Elche oder so, sondern es sind ja ständige absolute Clutch-Goals, nicht nur in La Liga, sondern viel, viel mehr auch in der
Champions League. 9 Tore in der K.O.-Phase.
Absolut krass. Mhm. Hattrick gegen, was war es, gegen Chelsea, Hattrick Beide. Gegen PSG, jetzt auch wieder gegen City wieder, absolute Clutch-Goals. Er ist in grandioser Form. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, diese Form. Jetzt mit 34 ist das, glaube ich, schon. Und deswegen habe ich ihn da absolut auf
meinem... Das wäre ein Drama dann parallel.
Ja, ich habe ihn absolut auf meinem Zettel, und ich würde nicht sagen, er muss die Champions League gewinnen. Was
gewinnen nicht, ich sag Finale.
Ach so, Finale, ja, okay.
Wie Modric nee, damals
ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wer dann im Finale ist. Also wenn City ins Finale kommt, die haben nämlich nicht diesen einen Starspieler. Ja, Kevin De Bruyne ist für mich ihr bester Spieler, aber er fällt ja nicht auf durch ständig Tore, Assist, sondern klar, er macht recht viele Assists und er schießt immer mal wieder ein Tor.
Aber auch nicht wichtige Tore gegen Atleti jetzt, gegen Real.
Ja, aber nicht in der Fülle, wie andere, logischerweise nicht in der Fülle, er ist ja Mittelfeldspieler und kein Stürmer, das ist überhaupt kein Vorwurf, nur halt, es ist nicht so krass in der Fülle, dass du sagst, der muss jetzt unbedingt, nur weil City im Finale ist, diesen Vote bekommen. Das sehe ich dann nicht unbedingt gegeben.
Aber und wenn die dann das Double gewinnt mit Meisterschaft noch.
Ja, dann wird es schwer. Nee, ich sag schon, dass es schwer wird, aber ich sag nicht, er ist der absolute Pick. Ja, okay, wenn City ist im Finale, jetzt muss ich De Bruyne nehmen. Nee, das sehe ich nicht so. Und bei, wenn jetzt auf der anderen Seite, sagen wir mal, Liverpool ins Finale kommt, wonach es ja aussieht, klar, denkst du dann immer an Salah, aber guck mal, in der Liga hat er, glaube ich, die meisten Tore, aber in der Champions League ist es nicht so, dass ohne ihn gar nichts gehen würde. Das ist eine richtig super funktionierende Einheit, Liverpool. Da musst du auch nicht unbedingt Salah nehmen, nur weil der im Finale steht, sondern die Mané schießt wichtige Tore, Jota schießt wichtige Tore, in der Abwehr ist Van Dijk super wichtig, also das sind auch viele, viele Stützen des Erfolgs, sodass ich auch nicht sagen würde, nur weil Liverpool jetzt im Finale steht gegen City, angenommen, muss ich unbedingt De Bruyne und oder unbedingt Salah nehmen, sondern nee, für mich hat Benzema da absolut trotzdem Chancen, dieses Ding zu gewinnen, auch wenn sie im Halbfinale ausscheiden sollten. Mhm. Und nochmal, ich glaube, ich würde Stand heute trotzdem Benzema wählen, völlig egal, ob Real ins Finale kommt oder nicht, weil seine Saison herausragend ist. Er ist der MVP Real Madrids, er ist der MVP La Ligas mit großem Abstand und das mache ich nicht von einem oder zwei Spielen.
Auch in der Champions
League vor allem nicht dem Resultat von einem Spiel. Also lass jetzt Real in der Verlängerung durch bescheuertes Eigentor von, was weiß ich, Mondi ausscheiden. So, das schmälert ja nicht die Saisonleistung von Benzema und sollte auch nicht seine Chancen auf den Ballon d'Or spielen, nur weil du so bescheuert ausgeschieden bist. Weißt du, was ich meine?
Aber Ballon d'Or sind schon einige unerwartete Dinge passiert, die nicht ganz so logisch waren. Jetzt immerhin wurden ja die Regeln ein bisschen geändert und das Wichtigste ist einfach, dass es auf die Saison gerechnet wird, nicht auf das Kalenderjahr. Heißt auch, die WM im Dezember hat dann mit nichts mit zu tun. Also es kommt jetzt wirklich
darauf an,
was bis Juni noch passiert.
Das ist eine Änderung, für die plädiere ich seit Jahren. Ja. Ich weiß nicht, ob öffentlich, aber mit Kumpels reden wir voll oft drüber. Ich habe es immer wieder gesagt, das ist ein absolutes Quatsch. Ein Fußball wird in Saisons gemessen, nicht in Kalenderjahren. Das macht überhaupt keinen Sinn, einen Kalenderjahr-Award zu geben, wenn Fußball eine Saison ist. Du musst die Saison bewerten, wie in jedem Sport auch. Ne? Der MVP in der NBA ist die Saison. Klar, nur die, also ohne die Playoffs, aber nichtsdestotrotz, wer war in der Saison X der beste Spieler Y? So, und nicht Kalenderjahr, wo die Rückrunde 2020-21 und die Vorrunde 2021-22 mit reinspielt und wenn ein Turnier in der Mitte ist im Sommer, ja, dann spielt das mit rein, aber wenn nicht, dann nicht. Das ist Blödsinn einfach. Ja. Sondern, ne? Saison wird bewertet, wer war in der Saison jetzt 2021-22 der beste Spieler in den Top-Ligen oder in Europa. Für mich ist das Stand heute Karim Benzema. So, also wer gewinnt den Ballon d'Or? Karim Benzema. So.
Ja, ich sage, es wird ein Finalist, egal ob er es dann gewinnt oder nicht, weil in der Premier League gibt es ja auch noch den einen oder anderen Titel. Liverpool kann auch richtig abräumen, also muss schon Benzema noch irgendwie weiterkommen. Champions League-Vorschau machen wir später, was da auch noch geht für Real, auch noch für Villarreal. Wir sind nochmal generell bei Titeln. Für Real waren es jetzt in dieser Saison die Titel 93 und 94 mit Supercopa und La Liga. Damit wurde, soweit ich gerechnet habe, der FC Barcelona wieder überholt. Barca hatte jetzt, soweit ich gerechnet hatte, mit der Copa del Rey zuletzt den 92. Titel eingefahren. Also sprich, da war jetzt wieder Gleichstand als Vereine mit den meisten Titeln, zumindest auf Europas Top-Ligen betrachtet. Aber das ist alles nicht so ganz hundertprozentig klar, welche Titel damit reingerechnet werden. Ich habe jetzt eben die Copa Evaduate und die Copa de la Liga. Da hat Real insgesamt 2 und Barca insgesamt 5 gewonnen. So komme ich auf 94 zu 92, aber so hundertprozentig
noch ein paar andere. Hundertprozentig auflösen kannst du es nicht, weil es in der grauer Vorzeit ja so viele Titel gab, die wir jetzt auch gar nicht mehr einschätzen können oder kennen können überhaupt. Also wir reden ja wirklich von 1908 gab es irgendeinen Titel und Copa Mediterraneos 1917 und weiß der Geier. Deswegen ist es tatsächlich super, super schwer. Ich meine bei 91 Titeln gewesen bei Barca, aber ich weiß nicht, habe ich da die Copa mit rein oder nicht? Also ich glaube, deine Zählweise könnte schon stimmen. Ich habe nochmal nachgezählt. Bei Real kann ich es natürlich nicht so gut sagen wie du, aber Barca hat tatsächlich auch meiner Zählweise 91 oder 92 Titel, und zwar die richtigen Titel, also Copa Catalunya nicht mit reingezählt, weil das sind ja immer nur ja, drei mehr oder minder Freundschaftsspiele gewesen gegen Espanyol und mal gegen
Dorffeste.
Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ja, okay. Aber ja, unterm Strich, auch in meiner Zählweise, Real hat mehr Titel als der FC Barcelona, und die beiden dominieren ganz Europa bei den Titeln. Also 94, 91 oder 94, 92 müsste es stehen. Von daher auch da, ja.
Wobei da der Dritte in diesem Ranking hat da die letzten Jahre einiges aufgeholt. Ne? Ich glaube, die Bayern waren jetzt auch lange irgendwie bei 65, dann 70 Titel. Die stehen jetzt schon bei 81, logisch, weil sie irgendwie zehnmal hintereinander die Bundesliga. Jetzt gibt's die Supercup oder den Supercup in Deutschland, gibt's jetzt auch noch nicht lange, aber der FC Bayern auch schon mal gewonnen. Also da folgt jetzt der FC Bayern. Und das Titelrennen, wer als erster Club die 100 Titel gewinnt, ist da offen. International hat natürlich irgendwie Al-Ali, glaube ich, mehr, und wahrscheinlich auch die Boca Juniors und so weiter. Aber ist jetzt so ganz spannend. Der Artikel dazu ist online auf Real Total. Wie gesagt, wir haben Copa Eva Duarte und die Copa de la Liga. Sind ja teilweise auch Vorläufer für die Supercopa mit dazugenommen. Aber die Copa Latina, Copa de Ferias und die Pequeña Copa del Mundo, der Clubes, die jetzt nicht, die waren da wohl nochmal inoffiziell als jetzt die anderen beiden, aber naja, so hundertprozentig aufzulösen ist das nicht, nur jetzt habt ihr das schon mal gehört. Was willst du denn noch wissen, Alex, vom Samstag, von irgendwie den Feierlichkeiten oder?
Ja, alles natürlich, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen sind ja genau darauf gespannt, was du da erlebt hast. Du warst ja nicht nur im Stadion bei der Meisterschaft, sondern du warst ja am berühmten Cibeles-Brunnen bei den Festivitäten und hast geschrieben, so geil ist das gar nicht, weil, wie war das Zitat in Witzkern, ist es ein Stehpogo.
Ja, ein Stehpogo. Ich habe schönen fremden Schweiß abbekommen und so richtig Sauerstoff kriegt man auch nicht überall. Man hat auch die eine oder andere Person irgendwie weinend irgendwo sich ihren Weg rausbahnen sehen. Also es ist schon, wo fange ich an? Dass an der Cibeles diesen Titelbrunnen gefeiert wird, hat ja bei Real Madrid Tradition. Atletico hat 500 Meter weiter südlich seinen Neptunbrunnen. Dort wurde letztes Jahr gefeiert. Und du hast eigentlich auch theoretisch viel Platz, weil um den Brunnen rum hast du ja 360 Grad Flächen. Aber ja, ich hatte geschätzt, es waren irgendwie 300.000 Leute da, weil wirklich nichts ging und überall, aber irgendwie waren es dann wohl doch nur 100.000 Anführungszeichen, auch weil sich da, ja, weil sich natürlich in alle Straßen verteilt. Du hast in der Mitte eine Bühne aufgebaut, wo die Mannschaft drumherum läuft, und dann der Kapitän darf der Cibeles, glaube ich, die Fruchtbarkeitsgöttin, da den Schal umhängen. Es ist noch eine Bühne mit irgendwie ein bisschen DJ und Display da, damit man was sieht. Aber wenn man nicht zu den Glücklichen gehört, die da wirklich in der ersten Reihe stehen, und unsere Redakteurin Janine, die wohnt in Madrid, die war eben, hatte eben das Glück, hat in der Bar in der Nähe geschaut, nicht im Stadion, konnte dann direkt dahin und war dann wirklich erste Reihe, konnte geile Videos aufnehmen. Aber wenn da, ja, ich bin dann gar nicht, auch nicht so spät los und war nicht so spät da, man hat eigentlich nichts mitbekommen. Und wenn das so an einem tagsüber ist, sprich Anstoß war 16:15, dann geht das da, aber ich habe auch schon Champions League Finals erlebt, wo man dann da ja um Mitternacht dann dort ist und dann kommt die Mannschaft erst um 5 und irgendwie heißt es immer, ja, die Mannschaft kommt gleich, und irgendwie man steht sich die Beine in den Bauch und es gibt keine Toiletten, ja, die einen oder anderen pinkeln dann einfach irgendwo da an den Baum, der irgendwie direkt neben einem steht, es gibt nichts zu trinken, irgendwie man wird müde. Ah, so geil ist es nicht, und im Endeffekt würde ich fast sagen, es war ein Fehler dahin zu gehen, weil ich dann auch keinen Empfang mehr hatte. Ich habe mir dann noch angeschaut, solange die Übertragung von meinem Livestream ging, das war ja wirklich Toasterqualität, hatte ich so auch nicht mitbekommen. Sprich, ich hätte irgendwie dann doch vielleicht irgendwo mich an die Straße stellen sollen, wo der Bus vorbeigefahren ist, da erste Reihe, dort wäre noch Empfang gewesen, dort hätte man die Mannschaft nochmal kurz gesehen irgendwie. Und also Cibeles ist schon ein ziemlicher Stehpogo. Es ist nett, man sieht, wie irgendwer von den Spielern was ins Mikro reingrölt und dann man stimmt zusammen ein paar Gesänge an, aber so. Ja, kann man schon mal machen. Für mich war es jetzt auch nicht erst das erste Mal, aber irgendwie hätte ich dann doch vielleicht oder nochmal fragen sollen, ob nicht Presse irgendwo in den Innenbereich darf. Da laufen ja auch Fotografen rum. Aber gut, ich habe es überlebt.
Du hast überlebt. Mit Blick auf Corona weiß ich gar nicht, ob ich das so geil finden würde, in einer Menschenmasse von aber Hunderttausenden von Menschen zu stehen. Ist ja auch noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob ist in Spanien, in Spanien ist das Thema Corona nicht so groß. Aber
ja, es war groß, aber es ist jetzt nur noch Maskenpflicht in Bussen und U-Bahnen.
Ja, schon, aber in so einer Menschenmasse stehen hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf.
Das kommt noch dazu.
Das kommt ja noch on top dazu, ne? Also unabhängig davon, dass es nicht so geil ist, da rumzustehen und nichts zu sehen und trinken und Durst und alles, nicht schwierig, aber während Corona, ja, schwierig im Quadrat. Von daher, ja, hoffentlich kommst du da heile raus. Also im wahrsten Sinne.
Denke schon. Aber wie gesagt, trotzdem ist es eine nette Sache. Man sieht, wie die Mannschaft auch ausgelassen gefeiert hat, wie die sich gefreut haben mit den Fans auch. Und man sieht tolle Fotos, tolle Aufnahmen mit wirklich in allen Straßen, allen Richtungen waren einfach die Straßen voll. Also alles gut. Ein paar Bengalos wurden gezündet, viele Fangesänge. Und es wurde so schnell aufgebaut. Am nächsten Mittag war schon wieder alles weg. Auch dieser ganze Müll, der da zurückbleibt. Da Hut ab an Madrid, an die Straßenreinigung, an die Stadtreinigung. Also da hat man auch die Übung mittlerweile durch die letzten Jahre, das schnell aufzubauen, schnell wieder abzubauen. Ja, und dann mal gucken, vielleicht gibt es ja noch die richtige Titelfeier. Das ist ja dann im Bernabeu mit Feuerwerk. Das hängt natürlich noch davon ab, wie, ob man ins Finale kommt. Wenn man nicht ins Finale kommt, würde es da am letzten Spieltag gegen Betis danach Feuerwerk geben und nochmal jeder Spieler einzeln aufgerufen werden, was ich eben bei Bale angedeutet hatte. Und ja, wenn Finale, dann würde es erst dann danach eine Feier geben, wobei dann sollten sie das verlieren, weiß ich gar nicht, aber da ist ja eh nochmal ein anderes Thema, ob sie das noch schaffen. Wir haben ja noch in der Liga das eine oder andere Thema oder jetzt auch nochmal verbunden mit der Meisterschaft. Jetzt ist ja eine Sache noch offen, der Passillo, das ist ja der berühmte Ehrenspalier in Spanien oder Guard of Honor, wenn einfach der frisch gekürte Meister in seinem nächsten Spiel in Spanien, wenn da der Gegner sich vor dem Anstoß hinstellt und dann eben der frische Meister da oder Titelgewinner generell, jetzt Betis wird es heute bei Getafe bekommen.
Genau, zum Beispiel Montagabend. Ich wollte gerade dazwischengrätschen, nicht nur Meister, sondern wenn ein spanischer Verein einen Titel gewinnt, im nächsten Spiel in Spanien, ja, macht der Gegner einen Passio. Also auch Supercopa, oder?
Supercopa auch, ja, und auch UEFA-Pokal.
Wobei bei Real ist Supercopa oder Barca ist Supercopa natürlich nicht so besonders, weil, ne, mehr oder weniger normal, dass sie das gewinnen. Aber wenn jetzt der Athletic-Club aus Bilbao die Supercopa gewinnen würde und die spielen dann bei Osasuna, dann macht normalerweise Osasuna einen Passio. So. Ja.
Genau so. Und ja, das nächste Spiel wäre jetzt eben im Wanda Metropolitano bei Atletico, beim jetzt frisch gestürzten Meister, oder wie sagt man?
Da ist der Passio fällig, liebe Rochi Blancos. Also
eigentlich, ja. Es ist kein Gesetz, keine Pflicht, aber es ist einfach eine Tradition, die es seit den 70er Jahren gibt. Und das erste Mal gab es wohl da war Atletico Meister und der Club Athletic aus Bilbao hat da wohl den allerersten Passio gemacht, ist nicht ganz klar. Aber ja, eigentlich muss es sein. Und ich glaube jetzt so, sowohl Jimenez als auch Jan Oblak haben gesagt, das können wir unseren Fans nicht antun. Oblak meinte, ich bin weder ein Fan davon, einen zu bekommen noch einen zu geben, aber der Club wird entscheiden, was wir tun sollen. Also bin ich sehr gespannt, weil eigentlich gehört sich das. Ist das eben Tradition? Nee,
der wird fällig. Also da kommen sie nicht drum rum. Oder das. Da kommen sie schon, wenn sie es nicht machen, weil, ne? Aber nee, das gäbe einen Aufschrei, wenn ausgerechnet der Stadtrivale den Passio verweigert. Also liebe Rochi Blancos, da müsst ihr durch, das ist bitter. Da muss man auf die Zähne weisen, da muss man wegschauen, da muss man die Kröte schlucken, aber die Blancos haben einen Passio zu bekommen von den Rochi Blancos, fürchte ich.
Das wird ist eben dann auch Pech, dass das nächste Spiel bei Atleti ist.
Aber ja, auch noch zu Hause natürlich, tut dann wahrscheinlich doppelt weh im eigenen Stadion im Wanda Metropolitano, aber da müssen sie durch. Hättet ihr mal eine bessere Saison gespielt, sage ich da nur. Also wir haben ja ein bisschen so gelästert, ja, Barca 15 Punkte hinten an. Ich finde ehrlich gesagt viel schlimmer, dass Atletico Madrid 20 Punkte hinter Real Madrid ist. Du hast es angesprochen, mit dem Kader als amtierender Meister 20 Punkte, das ist eine Schmach ohne Wenn und Aber für mich. Also das ist die Enttäuschung der Saison, ist für mich jetzt schon Atletico Madrid. Ich hab das einem Kumpel auch geschrieben, weil sie wieder verloren haben in Bilbao, dass er für mich in den Top-Ligen, die ich so verfolge, der Underperformer der Saison sind. Gemessen an den Möglichkeiten, gemessen an ihrem Standing, gemessen an ihrem Kader und gemessen natürlich auch daran, dass sie amtierender Meister einfach sind sie für mich der Underperformer der Saison in den Top-Ligen. 20 Punkte hinter Real und wenn überhaupt, kommen sie mit Ach und Krach in die Champions League. Kein Titel, in der Copa del Rey gescheitert, unfassbar früh im Achtelfinale, glaube ich. Ne? In Champions League, klar, bitter und knapp und gegen Man City kannst du ausscheiden, aber eben ausgeschieden.
Raus ist raus.
In der Supercopa im Halbfinale an dem Athletic Club gegen Bilbao gescheitert, was auch zu wenig ist, ehrlich gesagt. Wenn du im Finale gegen dann Barca oder Real verlierst, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber im Halbfinale gegen Bilbao bist du der fette Favorit. Da hast du auch erneut enttäuscht und dann einfach, 16 von 34 Spielen nicht gewonnen. 9 Niederlagen. Das
gab's noch nie.
Das ist erbärmlich schwach. für Atleticos Verhältnisse für mich. Also sie sind absolut enttäuschend in der Saison. Ja. Und deswegen finde ich das wirklich viel, viel schwächer, was Atletico macht als Barca. Weil bei Barca gibt es einfach viele, viele Gründe. Ne? Messi ist weg, die finanzielle Situation, du hast den Trainerwechsel, du hast plötzlich spielt, ich habe es bei der Zone jetzt gehört, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, Gavi ist dein Spieler mit den meisten Einsätzen nach Ter Stegen. Ein 17-Jähriger in seiner Debütsaison quasi.
Okay.
Da spricht der Bände. Ne? Also Barca hat enorme Probleme und deswegen ist das verständlich und nachvollziehbar. Natürlich auch nicht gut, auch schwach, auch enttäuschend, aber verständlich und nachvollziehbar, dass man eben weit hinter Real Madrid, die sehr solide sind, landet. Ja. Aber bei Atletico gibt es diese Gründe eben nicht. Bei Atletico enttäuscht von vorne bis hinten. Mhm. Punkt. Das ist schwach. Und allein deswegen ist der Passio notwendig, weil diese Schmach, für die du selbst verantwortlich bist, die musst du ausbaden und das bringen.
Ne? Gut gesagt.
Geschieht dir das quasi richtig?
Ja,
oder zu Recht.
Auch noch ein Beigeschmäckle dabei. Ich glaube, jetzt nach der Meisterschaft haben 18 La Liga-Vereine Real Madrid auf Twitter gratuliert. Hab's nicht alle durchgezählt, aber einer fehlt eben. Das ist Atletico. So, auch so ein bisschen Geschmäckle dabei. Und jetzt könnte der eine oder andere meinen, ja, wie Passillo verweigern. Das gab's doch schon mal. Ja, das gab's schon mal. Das war die Saison 2017-18. Damals hat's Real Madrid dem FC Barcelona verweigert. Da kam's dann eben zu einem Klassiko danach. Erwischt. Aber hat ja eine Vorgeschichte, dass da war es nämlich im Dezember soweit davor, also 2017, dass eben Barca damals den frisch gekürten Clubweltmeister im Clásico, den Passillo, verweigert hat. Barca hat damals gesagt, so ja, wir haben ja an dem Wettbewerb nicht teilgenommen, deswegen machen wir es nicht. Der Streit ging dann weiter und Zidane hat dann gesagt, nach der Meisterschaft, Barcelona hat mit dieser Tradition gebrochen, es wird keinen Passillo geben. Ich habe damals schon gesagt, Real Madrid hat da einen Moment verpasst, einfach Größe zu zeigen, drüber zu stehen und zu sagen, ja, dann habt ihr halt nicht, ihr Pussis, aber wir machen es jetzt. Aber falls jetzt ein anderer Barca-Fan sagt, ja, das war ja trotzdem Barcas gutes Recht. Barca hatte ja auch schon von anderen Teams als Clubweltmeister Passier bekommen. 2009 Villarreal, 2015 Betis. Und es kam auch schon umgedreht, dass Barca an einem Wettbewerb nicht teilgenommen hat, den Spanier gewonnen hat und trotzdem selbst den Passier gemacht hat. Das war dann 2016, da hat Sevilla den UEFA Cup oder weiß gar nicht mehr gewonnen und Barca da eben dann Passillo gestanden. Also es gab schon so und so. Damals eben Barca den ersten Schritt gemacht, Real das dann leider durchgezogen, auch so verweigert, aber jetzt gibt's für Atletico keinen Grund, das zu verweigern und bin ich gespannt.
Sonntag. Intensive Recherche von Nils Kern.
Ja, den Artikel hatten wir auch schon, das war schon damals von 2018.
Man muss ja dazu sagen, es ist jetzt eine Meisterschaft, so. Also es ist kein irgendeinem Weltpokal, irgendwas anderes. Es gibt keine Gründe für Atletico, dem neuen Meister diesen Passillo zu verweigern. Ja. Es ist die Meisterschaft. Das ist nochmal oben drüber. Ansonsten hat das natürlich alles ein Geschmäckle und ist, kann man streiten drüber, aber in dem Fall, finde ich, gibt es nichts zu streiten. Am kommenden, was ist es, Sonntag?
Sonntag, 21 Uhr.
Hat es einen Passillo zu geben, liebe Rochi Blancos. Ich bin gespannt, ob es den gibt und wenn es den nicht gibt, uiuiui, dann werden die Gazetten in Spanien aber brennen. Ja, da geht's ab. Und vielleicht wird es dann, das ist ja auch spannend, vielleicht wird es ja dann hitziger auf dem Stadion, Spielfeld, im Stadion, wenn die einen da keinen machen und die anderen sind dadurch ein bisschen in ihrer Ehre gekränkt. Und Atletico schmeckt das nicht, dass da der Meister hier triumphiert im Wander Metropolitano. Wer weiß, vielleicht wird es doch ein bisschen hitzig, denn für Real geht es natürlich um gar nichts. Aber für Atletico geht es ja sportlich um enorm viel.
Ja.
Mit Blick auf Rang 4. Genau, und heute Abend spielt ja erst Betis in Getafe. Lass die mal gewinnen. Huiuiui, dann wird's kribbelig. Dann ist nämlich Betis nur noch ein Pünktchen hinter Atletico. Mhm. Also von daher steht da richtig viel auf dem Spiel in diesem Derby Madrileño. Und das kann das Thema Passillo, kann das Ganze natürlich nur noch mehr einheizen, ne? Oder anheizen, das Spiel.
Also macht's einfach, ihr habt selbst in der Hand danach zu gewinnen, das muss ja nicht wie, damals hat ja auch Barca im Bernabeu Passillo gemacht, wurde danach noch abgeschossen mit 4 Toren, aber der Atletico hat's ja selbst in der Hand, mal gucken. Wir haben Abstiegskampf, es gibt einen kleinen Positionswechsel, Levante ist jetzt wieder Letzte, obwohl sie im Derby gegen Valencia einen Punkt geholt haben, aber Alaves hat mal wieder gewonnen unter neuem Trainer Julio Velasquez, gab's einen, schon irgendwo okay, einen verdienten Sieg gegen Villarreal, die haben ganz gut durchrotiert, logisch, ich hatte glaube ich schon mit Patzer getippt, dass da Villarreal nicht gewinnen wird, wurde eben durchrotiert zwischen den Halbfinals jetzt und da Alaves früh in Führung gegangen. LaGuardia hat da das erste Tor gemacht, dann eben auch Villarreal beim zweiten Tor einfach gar nicht verteidigt, irgendwie einfach abgeschaltet, nachdem der Ball aus dem Strafraum raus war, gepennt. Und ja, jetzt Alaves vorletzter Platz, aber es sind ja trotzdem noch irgendwie 4 Punkte auf Cadiz. Es sind auch noch, was haben wir noch, 12 Punkte zu spielen, aber bei Alaves sind ja trotzdem noch viele Probleme in der Mannschaft, dass du wenig Qualität hast im Gegensatz zu Levante. Deswegen war das wohl nur ein kleines Leuchtfeuer jetzt, oder was meinst du?
Ich finde das vor allem problematisch aus Villarreal-Sicht, was die da machen, dass die da komplett rotieren, dass die also die Meisterschaft, die Liga quasi abschenken. Ja, und wenn sie in der Champions League ausscheiden, spielen sie nächstes Jahr nicht international. Also die Gefahr droht ja.
Ach so, meinst du?
Ich verstehe nicht, warum sie mit Blick auf Rang 5 und 6, was ja absolut machbar ist, da nicht ihre Spiele ernster nehmen. Also gegen die Vorwoche, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie in der Woche davor gespielt haben, haben sie komplett alle 11 Spieler rotiert. Oder was? Nee, zwischen den Bayern-Spielen war es, glaube ich. Zwischen Hinspiel Bayern und Rückspiel Bayern an diesem Ligaspieltag gegen wen auch immer, haben sie die komplette Startelf gegen Bayern rotiert. Die Mannschaft war trotzdem super, weil sie einen tollen breiten Kader haben. Aber das zeigt ja auf, dass du die Liga ja überhaupt nicht mehr ernst nimmst und nur noch auf die Champions League blickst. Und auch jetzt haben sie, glaube ich, wieder 7 Spieler plus minus rotiert. Mhm. Und auch der Auftritt, die Körpersprache war ja nicht gut. Im Offensive hatten sie trotzdem einige Chancen. Also es kann auch easy unentschieden ausgehen oder so. Ja. Paco Alcácer kam dann rein, hatte zwei gute Chancen, hat die nicht so gut abgeschlossen. Also da wäre mehr drin gewesen, aber einfach nur, wenn du auf den Spielberichtsbogen blickst und siehst, wie viel rotiert wird und dann siehst, wie körperlose teilweise desinteressiert verteidigen bei dem einen Tor, ich weiß nicht mehr welches war, wo der Parejo hat da wahrscheinlich das 2-0, Parejo hat da keinen Bock hinzugehen und der eine geht dann auch nicht hin und so. Das merkst du dann natürlich, dass es da an der Körpersprache nicht stimmt. Ja, Leute, guckt mal auf die Tabelle. Ey, wenn ihr Ich glaube, der 7. käme dann jetzt auch in die, wegen Betis in die Conference League, ne? Weil Betis über den Pokal in die Europa League kommt.
Sicher, ja.
Sprich, wenn sie 5. werden, geht ein Platz mehr.
Ah, so meinst
oder?
Du?
Oder? Ich glaube schon.
Ja.
Also, wenn sie 5. werden, haben sie über die Liga die Europa League. Sie haben aber über die Copa auch die Europa League. Hm. Sprich, Spanien würde ja einen Platz verlieren, also wird nach unten korrigiert, sprich, dass dann der 6. auch in die Europa League kommt und der 7. in die Conference League. Ich glaube schon, dass das so ist. So, das heißt, Villarreal hat einfach Riesenchancen, 6. oder 7. werden oder natürlich 5. spielst du europäisch. Aber nee, was machen sie? Nehmen die Spiele nicht ernst und jeopardisen ihre Chance.
Die haben eben das Spiel des Jahrhunderts, das möglicherweise größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte vor sich. Wenn sie das Halbfinale noch drehen sollten, dann sind sie in einem Champions League Finale. Das war's noch nicht. Die waren schon mal im Halbfinale, sind damals gegen Arsenal, glaube ich, ausgeschieden vor einigen Jahren. Also ich habe schon erwartet, dass sie ein bisschen durchrotieren. Dass es dann so lustlos wird wie jetzt gegen Alaves, dass du beim letzten verlierst, ist schon traurig. Aber die gehen einfach all in, dass sie
sich für die Champions League qualifizieren. Es ist ja nicht nur dieses Spiel. Wir haben es doch aufgezählt. Ja. Vor den Bayern-Ergebnissen haben sie gegen Cardiff und Levante verloren, wenn ich mich nicht täusche. Also das zeigt dir schon auf, dass du auch vor allem gegen die Kleinen, das sind ja absolute Pflichtsiege, wir reden immer davon, dass Barca Pflichtsiege hat und Atletico kam von der Champions League und die lassen ja auch reihenweise Punkte gegen Cardiff, gegen Ghana, da wen auch immer, das sind Pflichtsiege, aber auch für Villarreal sind das absolute Pflichtsiege, damit du wenigstens Sechster wirst. Also Sechster ist ja der Mindestanspruch und dann hättest du deine Europa League fix. Das sind ja auch nur 4 Punkte und dann schenken sie reihenweise ab. Ich finde, Emery macht da einen Fehler. Natürlich können sie es trotzdem noch schaffen, weil Real Sociedad ist jetzt auch nicht so sicher und Betis spielt ja auch noch gegen Barca und in Getafe ist es auch schwer. Also wenn Villarreal jetzt die restlichen Spiele gewinnt, können sie trotzdem 5., 6. werden, aber sie riskieren da absolut überhaupt europäisch zu spielen und ich finde das falsch, was der Club da macht. Sie sollten die Liga ernster nehmen.
Ja, schwieriger Spagat. Wie gesagt, jetzt Dienstag, wenn da der FC Liverpool kommt, musst du einfach irgendwie alle bei 100% haben, aber weißt du, Gerard Moreno, wird der fit? Glaub nicht, oder?
Ich habe ihn nicht gefragt, wieso geht. Nee.
Nee, schade.
Schade. Hat mir nicht geantwortet.
Noch nicht gelesen. Nee. Naja, aber
weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber ist ein herber Ausfall.
Das
oder wäre. War ja im Hinspiel schon ein herber Ausfall. Also auch mit Blick aufs 0-2 übrigens. Ne? Mhm. Also ich habe da keine Hoffnung mehr. Liverpool ist zu stark. Das Resultat ist grandios. Du musst mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Ja. Und dann bist dann ja nicht mal weiter, sondern wärst ja dann nur in der Verlängerung, gibt ja keine Auswärtstorregel. Also wo gewinnt denn Villarreal 2-0, 3-0 oder 3-1 gegen Liverpool? Also ich sehe das überhaupt nicht. Dafür ist das Hinspielresultat zu schlecht. Ja, natürlich kannst du 2-0 ist jetzt nicht das die Remontada schlechthin. Kann man ja schon mal machen, aber gegen dieses Liverpool sehe ich es nicht. Dafür sind die zu abgezockt. Und ich glaube sowieso, wenn sie ein Tor schießen, auch wenn es natürlich keine Auswärtstorregel gibt, aber das zieht dann auch irgendwo den Stecker von Villarreal. Ja. Glaube ich persönlich emotional und deswegen ist das für mich fast schon safe, dass Villarreal da ausscheidet. Und deswegen ja, umso mehr.
Wir hatten es ja in unserer Vorschau gesagt, von wegen, wenn es nur eine Niederlage mit einem Tor Unterschied gibt, dann kannst du im Rückspiel irgendwie lange dir das 0-0 halten, dann in der 88. Minute machst du halt irgendwie das 1-0 rein und du bist irgendwie zumindest in der Verlängerung, aber jetzt 2 Tore Unterschied gegen dieses Liverpool aufholen. Die haben ja, mich hat ja auch beeindruckt, Villarreal hat ja gut verteidigt, nach vorne einfach sehr, sehr wenig oder fast nichts gemacht, aber wie Liverpool einfach die Ruhe bewahrt hat, einfach weitergespielt, nochmal hier was versucht, gewechselt, zack, zack, dass sie einfach nicht aus der Ruhe gebracht wurden und so auch Villarreal gar nicht wirklich zum Durchschnaufen mal gebracht haben. Also es war, da lagen Tore in der Luft, es sind dann nur 2 geworden, aber ich glaube, wenn Liverpool gewollt hätte, hätten sie auch noch Villarreal vielleicht noch mehr wehtun können, aber die haben ja auch noch eine schwierige Liga vor sich, müssen da auch noch vielleicht ein bisschen Kräfte haushalten, einen Punkt hinter Man City und so weiter. Was haben wir noch? Abstiegskampf. Levante hat mal gesagt, jetzt wieder neuer Letzter. 1-1 gegen Valencia immerhin. Die waren noch im Copa-Modus. Mal gucken, ob Betis auch noch im Copa-Modus ist oder dass die noch die Kater-Stimmung immer noch haben nach ihrem tollen Sieg. Ich habe nur unentschieden getippt jetzt gegen Getafe. Rayo hat auch mal wieder gewonnen. Einen Punkt geholt. Und zumindest hat Falcao mal wieder getroffen. Er hat jetzt auch eine längere Durchstrecke hinter sich. Und wie war es mal wieder? Er wird eingewechselt, erster Ballkontakt, er ist da, lauert auf den Abstauber, den Nachschuss ist dann irgendwie vor der Linie genau richtig da und macht da eben das 1-1 gegen Real Sociedad. Da hat vorher Sörloth einen netten, flachen, platzierten Fernschuss irgendwie über der Linie gebracht. Aber Rayo ja eigentlich auch ist durch, gut 10 Punkte. Das ist jetzt kaum noch, dass die noch in die Abstiegsränge rutschen. Genauso Celta. Elche 8 Punkte Vorsprung. Ja, die haben jetzt unentschieden gegen Osasuna geholt. Espanyol ist da jetzt auch nochmal 1 runtergerutscht, aber die müssten eigentlich durch sein. Also, worauf kommt es jetzt an? Getafe, Mallorca, Cádiz sind noch vor der roten Zone. Granada, Alaves, Levante sind drin. Aber bei Granada hat man auch wenig Hoffnung. Oder glaubst du, da geht noch was?
Puh, naja, es ist nur ein Pünktchen, ne, auf Cádiz, aber Cádiz, der Trainerwechsel, ich muss mich da nochmal korrigieren und fast schon entschuldigen, der hat richtig gefruchtet. Wir haben jetzt im Camp Nou gewonnen und im Sanchez Pizjuan einen Unentschieden geholt. Wow, also ziehe ich absolut meinen Hut vor allem in Rückstand gelegen im Sanchez Pizjuan beim FC Sevilla und dann noch einen Punkt geholt. Deswegen ziehe ich da meinen Hut und es sieht, also die Mannschaft bei Cádiz, die ist voll auf Kurs. Ein Punkt ist natürlich gar nichts, logisch, aber die sind richtig drin im Abstiegskampf, die, also im Sinne von, die beißen sich richtig rein, die kämpfen, die glauben an sich, die spielen wesentlich besser Fußball, da ist Leben in der Mannschaft. Das ist toll mit anzusehen und deswegen würde ich schon sagen, sie haben super, super gute Chancen, da drin zu bleiben. Bei den anderen, also bei Alaves, weiß ich nicht, natürlich die 3 Punkte sind jetzt absolut Gold wert, aber es sind ja immer noch 4 und es sind ja nur noch 4 Spiele, ne? Das wird schon trotzdem
eng. Ich glaube, Mallorca könnte noch reinrutschen.
Das ja, Mallorca auch. Der eine Punkt, jetzt gegen Barca haben sie es auch nicht so schlecht gemacht.
Findste?
Schlecht fand ich sie jetzt nicht, aber das 2-1 schmeichelt aber
gut schon. Auch nicht.
Ja, gut habe ich auch nicht gesagt. Ja, aber okay. Ja, also du hattest die Riesenchance aufs 1-0, lass da mal hier dieses 1-0 reingehen, irgend so ein Schussflanke von links und dann vorm Tor grätscht einer rein und buxiert ihn ja übers Tor.
Fernandinho.
Ja, Fernandinho war es, genau. Lass da Mallorca auch 1-0 in Führung gehen, eben wie Rayo und eben wie Cádiz im Camp Nou. Und dann gehen da wieder die Leuchten an bei Barca oder das Hirn rattert wieder, wenn sie wieder hinten liegen. Und dann verteidigen die anderen 150 Mal besser, so wie es bei Cádiz und Rayo eben war. Ja, dadurch, dass du diese eine Chance nicht gemacht hast, dann warst du schon bis zum 1-2 chancenlos. Also vorne zumindest war das wenig, das Tor, klar, das fiel dann aus dem Nichts nach dem Standard, aber unterm Strich mehr als 2-mal kamst du nicht vom Tor, das war dann schon ein bisschen dünn. Schlecht verteidigt hast du nicht, aber ich glaube, Barca hätte das schon höher gewinnen können. Also verdiente Niederlage und ich finde, nach vorne geht recht wenig bei Mallorca, einfach allgemein. Also, dass du dich fragst, wenn die jetzt zu Hause gegen Alaves spielen oder gegen Elche oder gegen Bilbao oder so, wie wollen die da, wenn sie gewinnen müssen, wie wollen die da so eine dichte Defensive knacken? Da haben sie zu wenig Waffen, da haben sie zu wenig Ideen. Deswegen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um Mallorca, auch wenn sie noch einen Punkt über dem Strich stehen.
Aber ja, haben dann eben auch nicht so das Defensivbollwerk wie jetzt Cadiz oder wie Getafe, also Mallorca ja auch irgendwie ein Torverhältnis von minus 26, nur Alaves ist noch schlechter mit minus 28. Da ist wenig Hoffnung. Wir haben jetzt auch die letzten 9 Auswärtsspiele allesamt verloren. Ja, Aguirre ist für nicht irgendwie spektakulären Fußball bekannt, der Trainer. Es gab da auch Erfolge, auch jetzt wieder gegen Atletico und so weiter, die haben sie geärgert, aber muss schon noch sehr viel zusammengehen. Aber bleibt mal bei Barca, da waren ja noch 2 Abseitstore jetzt noch fast gegeben, Araujo und Ferran Torres. Das sollte nicht sein, also für mich war das eigentlich ein souveränes, gutes Spiel von Barca, jetzt nach eben diesen berühmten 3 Heimniederlagen da mal wieder ein bisschen zurück in die Spur gekommen. Auch Memphis sich mal wieder gezeigt, hat ja auch ganz gutes Spiel gemacht. Und irgendwie hatte ich gar nicht richtig auf dem Schirm, dass der Ansu Fati sein Comeback gemacht hat. Aber du meintest, ja, so richtig Ansu Fati war das noch nicht.
Ja, verständlicherweise natürlich. Also erstmal, Comeback ist natürlich eine tolle Nachricht. Barca ist es übrigens erstaunlich konservativ aufgegangen, angegangen. Seit einem Monat ist er schon zurück im Training. Und sie haben sich richtig, richtig Zeit gelassen, ihn behutsam aufzubauen, gar nichts zu überstürzen, haben sich ja 2 Wochen mehr Zeit genommen, als man das, glaube ich, normalerweise tun würde, weil er so eine katastrophal schlimme, tragische Verletzungshistorie hat. Ja, sein Meniskusverletzung von vor einem Jahr gegen Betis, da wurde er 2-3 Mal am Knie operiert, gab es immer Komplikationen, was auch immer, das Knie hat nicht gut reagiert, dann kam er ja im, ich glaube, September zurück, hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Ich glaube, war es September oder war es November? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall Oberschenkelverletzung dann zugezogen. Dann war er da ewig verletzt und dann kam er zurück und dann ist diese Verletzung wieder aufgebrochen, weil er im Pokal quasi ein paar Minuten länger gespielt hat, weil das Spiel in die Verlängerung ging. Also ich schätze schon Folgeverletzungen, das macht natürlich mental was mit dir. Und dementsprechend ging Barca es sehr, sehr vorsichtig an, hat ihn ja 2 Wochen länger behutsam aufgebaut und dass es vorsichtig anging, hast du auch bei Ansu gesehen. Er hat, glaube ich, 15 Minuten gespielt, aber er hat kaum einen richtigen Sprint gemacht, hat sich nicht getraut, da wirklich durchzuziehen, in die Zweikämpfe reinzugehen. Er war noch sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube natürlich, mental hat das schon auch einen Knacks hinterlassen. Da musst du erst reinfinden, du musst die Sicherheit bekommen. Wenn du so oft so schwer, verschieden schwer verletzt warst, ist klar, dass du, also bei 100% kann es ja eh nicht sein, das ist ja eine andere Thematik, aber ich rede hier wirklich vom Mentalen her, ne? Dass du dich natürlich nicht traust, da durchzuziehen oder wenn du siehst, oh, der eine Verteidiger, bleibe ich lieber weg, nicht, dass der mich auch noch blöd erwischt oder im Sprint eben renne ich nicht voll durch, weil wer weiß, ob der Oberschenkelmuskel hält. Also das hast du ihm schon angesehen, dass er nicht nur rostig ist, sondern dass er wirklich ein bisschen fast schon Angst hat oder sehr zurückhaltend agiert. Von daher, ja, Comeback, tolle Sache, aber es wird noch viel brauchen, glaube ich, bis er halbwegs der Alte wird.
Okay, aber Fati ist wieder da und wenn wir so ein bisschen auf die Zukunft schauen, da hat uns Nikola Kammermann geschrieben und fragt, denkt ihr, das aktuelle Barca kann mit dem aktuellen Team in 1-2 Jahren wieder an der Weltspitze mitspielen, wenn sich die Talente so weiterentwickeln oder braucht es irgendwie noch 1-2 Weltstar-Transfers, damit man mit Liverpool, City in Klammern eventuell Real mit traurigem Smiley hat er gemacht, wieder auf einer Stufe ist? Ja, Zukunft ist da, aber muss auch noch viel gehen, weil irgendwann sind ja auch Busquets und Alves und Alba weg.
Das ist ja genau das. Du hast ein paar Spieler, die nachkommen in Pedri, in Gavi, in Ansu, wenn er denn verletzungsfrei bleibt. Dembélé ist ja auch noch jung, wenn er verlängert, wonach es vielleicht schon aussieht, weil er, glaube ich, bleiben möchte. Ob sie einigen können, ist die andere Sache, aber also du hast einen sehr, sehr vielversprechende junge Spieler, Araujo in der Abwehr,
ja,
Eric Garcia.
Glückwunsch,
Araujo ist eine fette Nachricht, dass er das ist. Der würde von mir, glaube ich, einen 10-Jahres-Vertrag bekommen.
Ich mag den auch.
Also jetzt hat er gepatzt, muss man dazu sagen.
Ja, Gegentor.
Beim Gegentor, weil er da völlig geschlafen hat beim Standard. Ja. Total untypisch für ihn, weil er gerade bei Standards ja eigentlich immer hellwach ist, weil er so kopfballstark ist, athletisch. Hat ja auch wieder ein Kopfballtor erzielt. Ja. Millimeter abseits, also da hast du gesehen, das kann er richtig gut. Deswegen wundert es mich, dass er just bei einem Defensivstandard pennt, kennt man so gar nicht von ihm. Aber klar, junger Spieler, die haben das halt drin. Nichtsdestotrotz, tolle Nachricht. Also die Basis ist da bei Barca, aber es fehlt auch noch an manchen Punkten, wo du sagst, Weltspitze, da bräuchtest du wirklich einen, ja, Karim Benzema-Torjäger. Ne? Also einen, der dir 20 bis 30 garantiert. Das brauchst du einfach. Wo wäre Bayern ohne Lewandowski? Natürlich würden sie wahrscheinlich trotzdem die Liga gewinnen, aber Champions League ohne Lewandowski funktioniert halt nicht. Du brauchst einen Superstürmer. Ne? Du hattest Messi, Cristiano, jahrelang bei Real, der eine Superstürmer. Du brauchst einfach, Salah schießt die Tore regelmäßig bei Liverpool seit Jahren, immer 20 plus in der Liga. Du brauchst als Top-Team Man City ist ja die große Ausnahme, weil Pep besonders ist und weil das Spiel besonders ist von City. Aber ansonsten brauchst du einen verlässlichen Top-Torjäger, der dich 20 Tore plus schießt. Ja, und den hat Barca vielleicht nicht unbedingt. Also Auba weiß natürlich, wo das Tor steht, aber jetzt auch wieder ein paar Spiele ohne. Und er ist ja auch schon 32. Ja,
Ferran also, ähnlich, Torflaute.
Ferran hat Torflaute, Memphis spielt lieber auf links, ist ja auch nicht der Torjäger an sich. Ne? Immer wieder Tore, Assists etc., aber auch viele Elfmeter dabei. Also du brauchst vorne, und daran arbeiten sie ja, diesen einen Top-Torjäger Haaland werden sie höchstwahrscheinlich nicht bekommen, wobei weiß man ja nicht.
Ich bin gespannt. Im März, da habe ich mir ein Titelblatt von der Sport abgespeichert. Die haben da geschrieben, Abra Crack, also viel wie es wird einen Crack, einen Megaspieler geben. Da war dann auf dem Titelblatt Haaland, Lewandowski und Salah. Oh. Ja, ich sag mal, keiner kommt von denen, aber es ist ja nichts unmöglich. Und apropos Transfers, heute gab es einen, ich fand, lustigen Tweet vom FC Valencia. Die haben da ein Gerücht dementiert und eben geschrieben, es gibt weder eine Einigung noch Verhandlung mit dem FC Barcelona um unseren Spieler Carlos Soler. Von dem Gerücht hatte ich noch gar nichts mitbekommen, warum
die, jetzt Soler, die dann ihr. Die AS hat das rausgehauen, die AS hat da irgendwie, also eher die schlechteste Quelle, wenn es um Barca geht. Deswegen habe ich das gar nicht aufgegriffen. Ja. Das belächle ich, wenn ich das in meiner Timeline sehe und scroll weiter. Ja. Aber Valencia hat sich scheinbar genötigt gefühlt, da zu antworten. Ja. Auch
und da sage ich jetzt, das ist so ein Chaos-Club. Wenn die das schon irgendwie sich genötigt fühlen, da sich zu äußern, dann ist da vielleicht doch irgendwas. Aber was? Soler, dann holt lieber den Gaia oder so.
Ja, aber gut, dass du es ansprichst, weil ich wollte nämlich sagen, nicht nur im Sturm, finde ich, brauchst du einen, sondern du brauchst meiner Meinung nach, und da wiederhole ich mich, ich glaube, ich sage das recht häufig, du brauchst einen Mittelfeldspieler mehr. Du hast jetzt keinen Pedri, weil er wieder verletzt ist, zweite Muskelverletzung in der Saison und ziemlich schwere Muskelverletzung. Und du hast ein Defizit im Kreativitätszentrum. Also Busquets ist ja eh nur der Sechser, aber der ist ja auch schon, also den müsstest du ja auch irgendwann ersetzen. Das ist ja das andere Thema. Aber auf der 8, Frenkies Leistungen sind nicht wirklich zufriedenstellend in den letzten Wochen. Er spielt nie wirklich schlecht, aber von den 70, 80 Millionen Mann, vor allem mit Ball am Fuß, Kreativität, ne, Spiel, Witz etc., Vorlagen machen oder vorletzten Pass à la Xavi, da erhoffst du dir mehr. Und dann bist du abhängig von dem 18- und 17-Jährigen, also von Pedri und Gavi, das geht gar nicht einfach. Also das geht gar nicht, das ist einfach zu dünn, finde ich ein bisschen. Das heißt, du bräuchtest meiner Meinung nach schon wirklich einen kreativen, erfahrenen, abgezockten, guten, zentralen Mittelfeldspieler, der Tore schießt, der Spielfreude hat, der...
Dann holt euch Parejo.
So, nein, danke. Ob Soler der ist, weiß ich jetzt nicht. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich den jetzt unbedingt wollen würde. Ja. Aber so grundsätzlich finde ich, braucht es da schon einen, weil du siehst ja, ne, wenn Pedri jetzt ausfällt, es kann nicht sein, dass Gavi dein Feldspieler mit den meisten Einsätzen ist. Der ist 17. Das ist auch ein Planungsfehler irgendwo natürlich. Das stimmt. Sie wollen Frank Kessi holen von Milan, oder es sieht danach aus, als würde er kommen, aber andere Liga, dann kann der wieder vielleicht kein Spanisch, dann kennt er den Fußball nicht. Weiß ich nicht, ob der passt oder ob der neue Alexandre Song oder Alexander Hlepp oder so wird. Weiß ich nicht. Es ist immer schwierig, ne? Deswegen ich hätte schon noch gern on top noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Ich glaube, Barca täte der schon sehr, sehr gut zu Gesicht. Welcher das ist, weiß ich jetzt so spontan nicht, aber den bräuchte es. Also neuen Stürmer vorne drin vielleicht zentralen Mittelfeldspieler wäre auch nicht so schlecht.
Okay. Wir haben jetzt eigentlich nur noch ein Thema offen. Das ist jetzt Real Madrids Rückspiel gegen Man City. Was sagt man noch zum Hinspiel? Wie geil war das? Was für ein Wahnsinn. Und so wahnsinnig das war, ich fand sehr interessant so die Gefühle, die Stimmung nach dem Abpfiff. Sprich, du konntest anhand der Stimmung, der Gefühle irgendwie, wer gelächelt hat, wer nicht unbedingt draus ging nicht hervor, wer jetzt das gewonnen hat und wer das verloren hat. Also gefühlt war Man City gar nicht so happy, und so wie Guardiola bei den Real-Toren gelitten hat, zu Boden gegangen ist und Real einfach gesagt hat, ja, nur ein Tor Unterschied, das können wir drehen. Also das finde ich schon mal sehr spannend, ob Man City daran scheitern kann, an diesem, oh Gott, wir haben es verpasst, sie zu killen. Wir hätten, die Chancen waren da, die haben losgelegt wie die Feuerwehr, Respekt. Real auch wieder schläfrig in der Verteidigung und körperlos, einfach Mondi lässt die Schultern hängen und bla. Aber Rückspiel jetzt Bernabeu. Ich habe sowas von Bock auf Mittwochabend.
Also das Hinspiel war ein absolutes Spektakel, aber ich gebe dir recht, Man City hätte das Spiel killen müssen. Sie waren so überlegen, vor allem in dieser ersten Halbzeit, wo Real Madrid war nicht auf dem Platz. Also selten passt dieses Sprachbild oder diese typische Fußballfloskel so gut wie in diesem Spiel. Real Madrid war vom Anpfiff weg nicht auf dem Platz. Das war wirklich krass. Also die müssen nach 20 Minuten eigentlich 3-0 hinten liegen, wenn nicht zur Halbzeit 4-0 oder 5-0. Das war bodenlos schwach. Und natürlich musst du dir als Man City vorwerfen, dass du da nicht den Gegner endgültig killst und dann mit mindestens 2-0 in die Pause gehst. Auf keinen Fall aber mit Gegentreffer. Ja. Wie war der Pausestand? 2-1 sogar? Weiß ich jetzt gar nicht mehr den Pausestand.
Benzema hat dann in der 33.
Also das war schon schlecht. Und auch in der zweiten Halbzeit dann diese Riesenchance Mahrez an dem Pfosten und den Abstauber kriegt dann Foden am leeren Tor. Da steht ein Mann auf der Torlinie. Das Tor ist 7 Meter breit. Du schießt aus 5 Metern und schießt den Typen auf der Torlinie an. Also auch Hanebüchen wieder schludrig, Man City. Und natürlich beißt du dir in den Arsch, dass du einen Gegner, der so schwach war, zumindest defensiv, nur mit einem Torunterschied schlägst. Ja. Man weiß natürlich, vorne haben sie die Klasse, vor allem Vinicius und Benzema, wir sprechen sie jede Woche an, dass sie dir immer ein paar einschenken. Aber dann gewinnst halt 4-2. So, ne? Oder gewinnst 5-3, dass du wenigstens 2 Tore Unterschied hast. Ja. Also das war
das Geschenk von Laporte, okay.
Ja, nehmen wir auch noch. Der Vogel auch, ne? Also beim Vinicius-Tor rückt er nicht raus, hält die Mitte. Was ist denn mit dir los? Bitte. Hallo, Vinicius rennt aufs Tor.
Der hat 40 km/h drauf.
Geh doch bitte zurück auf den Traum. Was deckst du denn in den Raum da? Der läuft aufs Tor zu. Also, wenn das ein 19-jähriger Innenverteidiger macht, ne, ohne jede Erfahrung, okay, dann lernt er draus. Aber Laporte, ey, du hast 50 Millionen oder was gekostet, spielst du jetzt seit wie vielen Jahren auf dem Niveau? Ja. Katastrophe und dann natürlich wieder dieser Handspiel-Kopfball, auch wieder Katastrophe. Also, tja, einfach bitter für Man City. Sie waren so viel besser. Und dann nur mit einem Tor gewinnen und 3 kassieren. Ich kann das völlig verstehen, dass man da nicht happy ist.
Ja, und ja, jetzt eben die nächste Remontada kann man ja nicht erwarten, kann man ja nicht einplanen. Aber so wie die letzten Wochen verlaufen sind bei Real, das war ja nicht nur PSG, das war nicht nur Chelsea, da kam ja auch noch Sevilla dazwischen. Und das ist alles noch so frisch und jetzt hast du am Samstag, kannst du auch... Es läuft wieder offensiv, auch mit einer B11 und dann kannst du dich feiern lassen und die haben auch, glaube ich, das alle ganz gut genossen und waren auch alle ganz gut betrunken, bestimmt zu Recht, Sonntag schon wieder trainiert. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, jetzt Man City zu empfangen, wenn die selbst noch auch in der Liga irgendwie am Kämpfen sind, die müssen auch noch irgendwie vielleicht, was weiß ich, ein bisschen mit ihren Kräften haushalten, bla, keine Ahnung. Und jetzt Real Madrid muss nur noch dieses eine Spiel bestreiten und dann können sie sich 4-mal die Füße hochlegen bis zum Champions-League-Finale. Also das ist eine sehr interessante Ausgangslage. Jeder weiß, was in Bernabeu mittlerweile alle mögliche City weiß das auch. Die haben die Hosen voll und ich gehe von einer Remontada aus. Ich glaube daran. Aber klar, City, wenn du ein bisschen Platz denen lässt, die können auch kontern, dann, egal ob dann Sterling aufgestellt wird oder Foden oder Bernardo Silva auch gutes Spiel gemacht, dann können die auch treffen und dir wehtun und das dann die Runde so entscheiden. Aber ich gehe einfach von aus, dass das Spiel durch die Psyche entschieden wird, dass City einfach Angst hat.
Ja, das verstehe ich völlig. vor allem berechtigterweise sollten sie Angst haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es so sein sollte, logisch ist das begründet, im Hinspiel allein. Also nicht nur PSG-Spiel, Chelsea-Spiel. Pep Guardiola hat das auch in seinen PKs und so angesprochen, dass er weiß, ey, diese Mentalität von Real Madrid, dieser Siegeswille, dieser Glaube an sich selbst, völlig egal wie steht, ob sie 1-0 hinten sind, 2-0, 3-1, Rückspiel daheim, ob sie schwach spielen oder nicht.
Genau.
Die glauben an sich, die haben diesen Willen, die haben dieses Selbstbewusstsein, die haben dieses Selbstverständnis auch. Und das baust du dir nur durch jahrelange Erfolge, vor allem in Europa, auf. Und das ist etwas, das Man City natürlich fehlt. Das sagt auch Pep Guardiola immer wieder und das hat man auch jetzt wieder gesehen. Ne? Real nicht im Spiel, richtig schwach und trotzdem kommen sie immer aus dem Nichts zurück. Wieso der Undertaker aus dem Sarg, da gibt es so ein GIF von der WWE, wo er dann plötzlich, du denkst, der ist tot und plötzlich erwacht er. Und das ist genau, und das hat Real Madrid einfach, und sie haben vor allem, und das ist der Unterschied, sie haben einen Benzema, der aus keiner Chance ein Tor macht. Also der braucht ein Ding, und das ist ja nicht mehr eine richtige Chance, dieser Volley, der ist ja total schwer.
Danke, Monty.
Das ist ja nicht mehr eine richtige Torchance, wo du sagst, ja klar macht er den.
XG von 0,01.
Irgendwas, sowas, ne? So, also der macht ja diese unmöglichen Dinge aus dem Nichts. Und die anderen Vögel, die Himmelblauen, die brauchen halt 4 Chancen für ein Tor und schießen allein vom Tor daneben oder bolzen den Torhüter an oder so. Und das sehe ich auch beim Rückspiel so, dass du, der eine ist eiskalt und die anderen haben vielleicht Chancen, aber verballern, weil es auch im Kopf eine Rolle spielt und weil sie eben, nicht so abgezockt sind. Und wie Benzema und Co.
Ja, andere Sache ist ja auch, wie, was für einen Druck jetzt City hat. Also die haben ja eh diese riesigen Investitionen, 2 Milliarden schon ausgegeben seit 2008 oder wann das war, seit Abu Dhabi. Und jetzt immer noch nicht die Champions League gewonnen, einmal Finale. Jetzt in dieser Saison sind sie auch noch titellos. Es war ja auch, Liverpool ging ja verdient weiter im FA Cup Halbfinale. Also auch da sind sie raus. Jetzt haben sie diesen einen Punkt Vorsprung in der Premier League, aber auch da müssen sie noch kämpfen. Also sie haben den Druck, vielleicht wird es doch am Ende eine titellose Saison. Es muss jetzt endlich mal der Henkel-Pokal bei rumkommen und Real Madrid kann das locker angehen. Die haben schon 2-mal Silberware gewonnen. Die nehmen auch gerne noch das Finale mit, natürlich, gar keine Frage, aber können da jetzt auch ein bisschen lockerer rangehen vielleicht, haben die Erfahrung und haben auch einfach weiter diese Mission, den nächsten Investorenclub rauszuwerfen, hatte ich schon gesagt. Also das ist... Dürfte nicht verpassen, Mittwochabend 21 Uhr, Bernabeu wird voll, natürlich, keine Frage. Ich bin dabei und freue mich schon mal riesig.
Also ich glaube, wir sehen ein ähnliches Spektakel wie im Hinspiel, dass es wieder vor allem spektakulär geht. Es muss, heißt ja nicht, dass es 4-3 ausgehen muss. Ja. Ein 3-2 würde ja reichen oder ein 2-2 oder ein 2-3 oder ein 3-3, also dass wir wirklich wieder Chancen ohne Ende sehen, weil Real Madrid... Und das ist ja klar, sie müssen ja auf Sieg spielen, das sollte man ja nicht vergessen. Real Madrid klar. muss gewinnen bei der Bewertung des Spiels oder bei der Vorschauanalyse musst du mit.
Aber ähnlich wie Villarreal, du kannst auch erst in der 80.
das eigentlich machen. Nein, das ist schon klar, aber nichtsdestotrotz, du musst gewinnen, also du musst Man City schon mal schlagen. Ne? Ja, das musst du auch erstmal schaffen, eine Mannschaft, die, weiß ich gar nicht, 3 Saisonspiele verloren hat oder irgend sowas.
Eine sehr gute Mannschaft.
Das musst du auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft zu schlagen, das ist Punkt 1, das ist nicht so leicht. Und in dem Moment, wo du natürlich ein bisschen Risiko gehen musst, ein bisschen aktiver spielst, ein bisschen mehr angreifst, weil du ja deinen Sieg brauchst, tun sich hinten natürlich Lücken auf. Und Man City, wenn das jemand kann, ne, wenn man Platz hat, Fußball spielen, dann ist das natürlich noch Man City. Deswegen wird das, glaube ich, wirklich, wird das turbulent wieder. Man City hat ja auch gezeigt, die können ja auch nicht so gut verteidigen. Ja, in der Premier League haben sie viele zu Nulls und sehr wenig Gegentore. Aber die Burnleys und, weiß ich nicht, West Ham und Leeds dieser Welt sind halt auch nicht bei Real Madrid. Das ist nicht Benzema und Vinicius Qualität. Deswegen, das ist eine andere Hausnummer. Ich glaube, es gibt Tore auf beiden Seiten auf jeden Fall. Also wir werden, ich sag mal, mindestens 2 Real-Tore und 2 City-Tore sehe ich irgendwie. Ja. Also ich glaube, es wird spektakulär und dann ist die Frage, wer ist abgezockter, wer macht vielleicht einen blöden Fehler in der Abwehr? Grüße an Donnarumma, Grüße an Mondi, ne? Ederson ist auch immer für den Bock gut. Wer, weiß ich nicht, patzt Laporte wieder, haut irgendeine Carvajal-Grüße, jemanden im Strafraum blöd um oder geht mit der Hand hin, das hast du ja auch immer bei beiden Mannschaften. Also ich glaube, das wird wirklich ein Spektakelspiel und wird das...
Bei Real wird wohl Alaba ausfallen. Der hat jetzt am Sonntag noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Vielleicht ist das heute der Fall, aber wird schon ziemlich, ziemlich eng. Da muss eben Nacho und Militao spielen, nicht eingespielt. Nacho lässt sich gerne mal rauslocken, ist auch nicht mehr ganz so schnell. Aber ja, darauf kommt es nicht an in so einem Spiel. Darauf kommt es einfach drauf an. Du musst weiter leiden und musst dann die wenigen Chancen, die du haben wirst, bekommen wirst, musst du machen. Und ja, ich könnte mir gut auch Verlängerung und dann sogar Elfmeterschießen vorstellen. Irgendwie Real mit einem Torunterschied. Es wird geil und ja, schauen wir mal, was wir da so haben. Hast du sonst noch was zu unserer 139. Folge?
Naja, Champions League Kampf haben wir jetzt gar nicht so thematisiert. Barca ist ja fast schon safe durch. Also falls Betis heute Abend bei Getafe nicht gewinnt, glaube ich, kannst du mit der Champions League schon mehr oder weniger buchen aus Barca Sicht. Nicht wirklich buchen kannst du natürlich aus Atletico und Sevilla-Sicht. Wobei Sevilla sieht es natürlich auch recht gut aus. Stand jetzt sind es 7 Punkte. Also wenn Betis gewinnt, sind es dann 4. Betis muss noch gegen Barca. Damit drückst du dann natürlich aus Sevilla-Sicht dem FC Barcelona die Daumen, logischerweise. Aber ansonsten muss man einfach mal wieder festhalten, dass sowohl Atletico als auch Sevilla gepatzt haben, wieder nicht gewonnen haben. Auch Real Sociedad kriegt keine Konstanz rein. Ja, auch wieder nur unentschieden bei Rayo. Also es bleibt weiter ein Schneckenrennen um die Champions League. Das ist so das mit dem Abstiegskampf das Spannendste an La Liga, weil keiner konstant ist, weil keiner richtig gute Leistung über 3, 4, 5 Spiele zeigen kann. Das ist ja auch kurios. Und so spannt man ja den Bogen zu Real Madrid, weil genau das können die. Und die anderen 4, 5 können das eben nicht. Ja. Und deswegen wurdest du so klar Meister.
Aber Barca, auch wenn sie es jetzt noch nicht mathematisch haben, also dass da irgendwie eine Mannschaft könnte schon noch rausrutschen, aber muss bei Barca schon sehr viel passieren. Und dann hast du ja auch nur noch einen richtigen Verfolger mit Betis, weil Real Sociedad hat jetzt auch 5 Punkte Rückstand. Da muss schon extrem viel passieren, dass da irgendwie Barca und auch generell 2 Teams noch rausrutschen. Das ist ja eigentlich unmöglich. Von dem her, ihr seid Königsklasse wieder dabei. Sevilla, Atleti müssen sich einfach mal wieder zusammenreißen, auch im Derby nach dem Passillo.
Blick auf nächste Woche übrigens. 2 Partidassos gibt's. Das eine ist das offensichtliche Betis gegen Barca, Samstagabend 9 Uhr. Aber noch knackiger ist eigentlich 14 Uhr Mallorca gegen Granada. Der 16. gegen den 18. Ein Punkt Unterschied. Also ein absoluter Abstiegskrimi, ein Abstiegsendspiel. Da liegen die Nerven blank. Das wird knackig, glaube ich. Ansonsten, ja, natürlich gibt es noch ein kleines Partidas am Sonntagabend. Atletico gegen Real Madrid höre ich jetzt fast hätte ich jetzt fast unterschlagen. Nee, das sind so die 3 Spiele, auf die ich absolut blicken werde am nächsten Wochenende, 35. Spieltag. Also da bin ich gespannt, da geht's noch knackig her. Ansonsten, ja, sind wir natürlich gespannt auf das Partidas in der Champions League. Okay. Wir Real Trauma leider, glaube ich, nichts mehr zu.
Nein.
Aber Real Madrid dafür umso mehr.
Ja, trotzdem, nichts ist unmöglich, das hat Villarreal in dieser Saison gezeigt. Aber mal schauen, ob da noch viel Wunderpotenzial drin ist. Auch Real muss erstmal gewinnen, das ist nicht einfach, aber ich glaube daran und hier viele Zuhörer, Zuhörerinnen bestimmt auch. Vielen Dank wie immer, dass ihr dabei wart, dass ihr euch unseren ganzen Quatsch angehört habt. Ich glaube, war eine ganz gute Folge über Passillo, Cibeles, Ballon d'Or, was wir alles so hatten. Abstiegskampf, also dann mal gucken, ob die nächste Folge am Montag kommt. Da schauen wir nochmal und ansonsten euch eine schöne Woche, gute Champions League Woche, guten dann, 35. Spieltag und dann hasta la Proxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.